Ja, ich begrüße euch auch im Namen unseres Herrn Jesus Christus und freue mich, dass ihr hier seid und wir hier sind und auf Gottes Wort hören dürfen. Ich möchte an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass eine Taufe geplant wird für den Monat August. Also man darf sich anmelden. Wir werden uns im Monat Mai mal treffen nach einem Gottesdienst. Ich werde im nächsten Informationsblatt darüber etwas schreiben. Also meldet euch an bei mir oder bei den anderen Predigern oder Ältesten. Wir haben den ersten Teil des Predigttextes schon gehört, gelesen. Es ist heute ein bisschen längerer Text, deswegen lesen wir ihn in zwei Abschnitten. Keine Angst, die Predigt wird nicht dementsprechend lang sein. Ich werde jetzt noch aus Epheser 1 lesen, die Verse 15 bis 23. Epheser 1 von 15 bis 23, die Fortsetzung von dem, was wir vorher gelesen haben. Aus Epheser 1, 3 bis 14. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Kenntnis seiner selbst. Erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jede Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Ein Text mit unglaublichem Reichtum für uns. Das Thema, der unermessliche Reichtum in Christus. Der unermessliche Reichtum in Christus. Wir werden nur ein bisschen ahnen von dem, was wir wirklich in Christus empfangen haben. Mehr können wir mit unseren menschlichen Worten nicht sagen. Dazu folgende Unterpunkte. Erstens der Segen der Erlösung in Christus, zweitens die Sicherheit der Erlösung in Christus und drittens das Wachstum in der Erkenntnis der Erlösung in Christus. Der Segen, die Sicherheit, das Wachstum in der Erkenntnis, in der Erlösung in Christus. Paulus schrieb den Epheserbrief aus einer Gefangenschaft, offenbar aus Rom, als er dort 2 Jahre gefangen war. Und er schickt den Brief wohl mit seinem Sklaven Onesimus, der unterwegs war, zu seinem Herrn, dem er davongelaufen war, dem Philemon. Und Paulus sendet bei dieser Gelegenheit den Tychikus mit dem Onesimus. Und die zwei gehen also nach Kolossä, wo der Philemon sich wieder seinem Herrn zur Verfügung stellen wird. Unterwegs gehen sie an Ephesus vorbei oder reisen an Ephesus vorbei. Ephesus war offenbar die Heimatstadt des Tychikus. Und Paulus nutzt diese Gelegenheit, um mit dem Tychikus einen Brief an seine Heimatgemeinde mitzugeben. Es ist also eigentlich ein Gelegenheitsschreiben. Das heißt, dass dieser Brief nicht aus einer besonderen Not entstanden ist. Aus einer besonderen Not des Paulus oder der Empfänger, sondern dass Paulus einfach diese Gelegenheit genutzt hat, um über den Reichtum zu schreiben, den wir in Jesus Christus empfangen haben. Es geht hier um die Gemeinde als Leib Christi und es geht darum, welchen Reichtum wir in Christus empfangen haben. Paulus war 3 Jahre lang in dieser Gemeinde gewesen, Ephesus, wohl so lange wie sonst nirgendwo in einer Gemeinde. Und er sagt selbst in Apostelgeschichte 20, dass er dort 3 Jahre lang sogar unter Tränen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hat. Das Evangelium von der Gnade des Reich Gottes hat er dort gepredigt. Und das fasst er nun zusammen, indem er uns aufzeigt, damals in Ephesus und heute uns, welchen Reichtum wir in Jesus Christus empfangen haben. Zum Ersten, der Segen der Erlösung in Christus. So ein langer Text, ich lese ihn jetzt nicht nochmals, es bezieht sich auf die Verse 3 bis 12. Wenn wir diese Verse lesen, eigentlich im Griechischen ein langer Satz bis Vers 14, ein ganz langer Satz, wohl der längste der Geschichte vielleicht, ohne Pause. Deswegen fällt uns das manchmal so schwer mitzuverfolgen, wenn wir ihn lesen. Aber wenn wir ihn sorgfältig durchlesen, werden wir merken, dass fast in jedem Vers steht in ihm, in Christus, in welchem und so weiter. Also wir merken ganz klar, dass darauf die Betonung liegt. In Jesus Christus. Und damit wird gleich am Anfang dieses Briefes gesagt, Gott hat uns eine ganze Menge geschenkt, aber den Zugang zu diesem Geschenk haben wir nur in ihm, in Christus, in Jesus Christus. Sind wir in Christus, dann sind wir Gesegnete. Sind wir nicht in Christus, dann leben wir weiterhin unter dem Fluch der Sünde. Das ist hier ganz klar. Wenn wir in Jesus Christus leben, in Jesus Christus sind, leben wir als Gesegnete Gottes. Wir leben im Segen Gottes. Wenn nicht, leben wir im Fluch Gottes, unter dem Fluch Gottes. Warum ist das so? Was bedeutet das, in Christus zu sein? Nun, die Bibel zeigt uns sehr deutlich, dass es nur einen Gott gibt, einen wahren Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, und dass das Leben allein von diesem einen wahren Gott kommt, das wahre, das göttliche Leben. Es gibt sonst keinen Gott, der Leben schenken könnte. Nur der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das ist der Vater Jesu Christi. Bei ihm ist das wahre Leben und nur in der Gemeinschaft mit ihm können wir das Leben haben. Und wenn wir weiterlesen, Epheserbrief Kapitel 2, 1 bis 3, dann geht Paulus darauf ein und sagt, in einst waren auch wir alle, ob Juden oder Heiden, spielt keine Rolle, einst wart ihr und auch wir als Juden von Natur aus tot in unseren Sünden und Übertretungen. Wir waren alle tot, geistlich tot. Wir hatten das Leben also nicht, egal wie fromm wir gelebt haben, aber göttliches Leben hatten wir nicht. Unser Leben war bestimmt von Selbstsucht, von der Sünde, aber die harmonische Gemeinschaft mit Gott fehlte. Wir lebten unter dem Fluch der Sünde. Alle. Das sagt Paulus in Epheser 2, 1 bis 3. Nun sagt er aber hier in Vers 4 und 5, dass Gott bereits wusste, bevor er die Welt und die Menschheit geschaffen hat, dass es so kommen würde. Und stellen wir uns vor, Gott wusste bereits, dass ein Menschen machen würde, in seinem Ebenbild, der sein Wesen widerspiegeln sollte auf dieser Welt, aber der in die Sünde geraten würde, der sich gegen ihn wenden würde. Schon vor der Schaffung des Menschen. Und was hat Gott gemacht? Das sagt Paulus uns hier. In ihm hat er uns vorher erwählt. Nun, wie soll man das verstehen? In der ganzen Tiefe werden wir das nie verstehen. Aber die Betonung liegt darauf in ihm, in Jesus Christus. Das heißt mit anderen Worten, Gott hat einen Plan gemacht, wie er die Menschheit erlösen kann, bereits bevor die Menschheit unter die Sünde geraten war. In seinem Sohn Jesus Christus. Will nicht heißen, dass Gott bestimmte Menschen für den Himmel bestimmt hat und andere für die Hölle. Das sagt Paulus nicht. Er sagt hier nirgendwo, Gott habe manche Menschen bestimmt für die Hölle. Nein, in Jesus Christus gehört jeder Mensch zu diesen Auserwählten. Voraussetzung ist, wenn wir zu Jesus Christus gehören. In ihm hat Gott uns erwählt. Uns alle. Wenn wir in ihm leben. Nun, Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist dem Vater gleich ewig. Unvergänglich, göttlich, aber er ist Mensch geworden. Das sagt Paulus anderswo auch. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden und hat als Mensch Gottes Gericht über die Sünde auf sich genommen. Obwohl er nie gesündigt hat, hat er die ganze Strafe Gottes über die Sünde der Menschheit auf sich genommen, wurde verurteilt für uns. Und das Gericht kann nun von uns genommen werden. Der Fluch über die Sünde kann von uns genommen werden, von mir persönlich, weil Gott diesen Fluch genommen hat und ihn auf seinen Sohn gelegt hat, am Kreuz, als Jesus die ganze Strafe der Menschheit auf sich genommen hat. Als es 3 Stunden lang finster wurde über das ganze Land Israel, als Zeichen des Gerichtes Gottes über deine und meine Sünde. Und wenn wir nun in Jesus diese Vergebung annehmen und wenn Jesus in mein Leben und mein Herz kommt, dann bin ich nicht mehr unter dem Fluch Gottes. Dann bin ich befreit. Der Fluch ist genommen. Der Zorn Gottes, das Zorngericht Gottes ist von mir genommen. Es gibt keine Verurteilung mehr, sondern wir gehören zu den Gesegneten Gottes. Nun erwähnt Paulus in diesem Abschnitt die verschiedenen Segnungen, die wir erlebt haben. In ihm, in Christus. Und es ist wichtig, dass wir das begreifen. Wenn wir in Christus sind, sind wir Gesegnete. Wir sind Gesegnete. Nicht wir werden Gesegnete, sondern wir sind es. Sprüche 26, Vers 2 sagt, dass ein unverdienter Fluch wegflattert wie ein Vogel, der wegflieht. Der trifft nicht zu, trifft nicht ein. Wenn wir in Jesus Christus Gesegnete sind, kann uns niemand mehr fluchen. Verfluchen. Unmöglich. Das ist ein großes Geschenk. Nun, Paulus erwähnt auch ganz konkret, worin dieser Segen besteht. Erstens, Vers 7, in der Erlösung durch sein Blut. Erlösung heißt, dass uns die Sünden genommen sind, dass sie uns vergeben sind, gesühnt sind und dass wir befreit worden sind aus der Macht der Sünde. Nach Vers 5, wir sind geliebte Kinder Gottes. Eins waren wir unter dem Zorn Gottes und Paulus sagt in Römer 5, dass Jesus für uns gestorben ist am Kreuz, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde waren, als wir noch Gottlose waren. Darin wird die große Liebe Gottes zu uns sichtbar. Nun sind wir in Jesus Christus geliebte Kinder. Wir sind gesegnet, weiter Vers 3, mit jedem geistlichen Segen aus der Himmelswelt. Will heißen, dass wir diesen Segen nur von Jesus Christus her, der zum Himmel emporgestiegen ist, zur Rechten Gottes sind, nur von dort immer wieder empfangen können. Er ist die Quelle des Segens vom Himmel her, bedeutet auch, dass wir ein Stück weit Himmel auf Erden in Jesus Christus erleben können. Weiter, wir sind erlöst. Das Ziel ist das Lob seiner Herrlichkeit, Vers 6 und Vers 12. Jesus ist die Quelle unseres Lebens. Er ist die Quelle des Sieges über die Sünde und durch ihn empfangen wir das göttliche Heil. Nur so können wir Gottes majestätische Herrlichkeit in unserem Leben widerspiegeln. Das ist das Ziel der Erlösung. Dass die Menschen um uns herum sehen, dass Gott in uns und durch uns am Werk ist. Gottes Liebe durch Jesus soll durch uns sichtbar werden. Und weiter sind wir eingesetzt als Erben, Vers 11. Dass wir Erben sind, ist kein Verdienst, ist ein Geschenk Gottes. Niemand kann sich ein Erbteil verdienen. Man bekommt ein Erbteil, weil man ein Kind ist. Und so sind wir Gottes Erben, eingesetzt durch Jesus Christus, weil wir durch Jesus Kinder Gottes geworden sind. Anderswo lesen wir, dass Jesus der Erbe aller Dinge ist. Hebräer 1, Vers 2. Jesus der Erbe aller Dinge. Und mit ihm sind wir Miterben der Herrlichkeit Gottes. Das sind wunderbare Segnungen, die wir in Jesus Christus empfangen haben. Frage stellt sich aber, wer garantiert mir diese Segnungen, dass sie auch bleiben? Das sagt Paulus uns mit den Versen 13 und 14. Die Sicherheit der Erlösung in Christus. Verse 13 und 14. Die Sicherheit der Erlösung in Christus, die Garantie, ist der Heilige Geist, mit dem wir versiegelt worden sind. Nun, was ist das Werk des Heiligen Geistes? Das Werk des Heiligen Geistes ist das ganze Erlösungswerk, das Jesus vollbracht hat, vor 2000 Jahren in dieser Welt zu verwirklichen. Heute, in uns. Die Wiedergeburt zu bewirken, die Heiligung zu bewirken. Er vertritt Jesus Christus in uns und in der Welt. Das, was am Kreuz geschehen ist, wird durch den Heiligen Geist umgesetzt. Paulus geht so weit und sagt, wenn wir den Geist Christi nicht haben, sind wir nicht sein. Nur durch den Geist Christi, der Geist Gottes ist, können wir Kinder Gottes sein. Und nun erwähnt Paulus zwei Tatsachen, die der Heilige Geist für uns bedeutet. Erstens Sicherheit und zweitens Angeld. Und er sagt, auch ihr seid versiegelt worden. Warum auch ihr? Nun, Vers 13 sagt, wir haben eins vorher gehofft. Wir, die Juden. Kapitel 2, Vers 11, 12, hatten wir neulich eine Predigt gehört darüber. Sagt, ihr Heiden wart einst ohne Hoffnung. Fern vom Bürgerrecht Israels. Wir hatten die Hoffnung, weil wir Gottes Verheißung empfangen hatten. Und nun sagt Paulus, aber auch ihr Heidenchristen seid mitversiegelt worden durch den Heiligen Geist. Schlussendlich gibt es keinen Unterschied. Die Versiegelung mit dem Heiligen Geist ist kein Sonderrecht bestimmter Christen. Das muss mit aller Deutlichkeit betont werden. Die Versiegelung mit dem Heiligen Geist ist kein Sonderrecht bestimmter Christen. Manchmal wird das so gesagt, die vielleicht die Geistestaufe empfangen haben, ohne die Geistestaufe können wir gar nicht Christen werden. Und Paulus sagt, auch ihr, die einst ohne Hoffnung wart, seid jetzt mit versiegelt worden durch den Heiligen Geist. Habt genauso das Geschenk empfangen, das Geschenk des Heiligen Geistes, wie auch wir Juden Christen. Das musste Petrus sein, schon im Haus des Cornelius lernen. Auch die Heidenchristen empfingen die Gabe des Heiligen Geistes. Nun, warum ist der Geist Gottes für uns so wichtig? Paulus sagt, wir sind versiegelt worden. Ein Ehebund wird versiegelt mit einem Ring. Als Eigentum abgesichert. Ja? Wird klargestellt, ich gehöre jetzt meinem Ehepartner oder meiner Ehepartnerin mit dem Ring. Versiegelt, abgestempelt. Da habe ich einen Stempel. als Eigentum. Ich werde ausgewiesen als Eigentum. Und das ist hier gemeint. Der Geist Gottes ist in uns das Stempel Gottes, dass wir Gottes Eigentum sind. Wenn wir den Geist Gottes haben, dann haben wir das Stempel, du bist Kind Gottes. Und der Geist Gottes ermöglicht uns nicht nur Kinder Gottes zu werden, sondern auch zu bleiben. Dann spricht Paulus weiter vom Angeld oder von der Anzahlung oder nach der anderen Übersetzung vom Unterpfand. Wenn man etwas kauft und das noch nicht ganz bezahlt, dann macht man eine Anzahlung. Ne? Das heißt, der Rest kommt dann noch. Aber es ist hier für dich eine Bestätigung, dass ich das Auto oder das Haus oder was immer haben möchte. Das will ich tatsächlich ganz haben. Aber ich bezahle es noch nicht ganz. Ich hinterlasse eine Anzahlung, ein Angeld, ein Unterpfand oder was immer. Der Geist Gottes, sagt Paulus, ist für uns eine Anzahlung der zukünftigen Herrlichkeit. Wir sind noch nicht im Himmel als wiedergeborene Kinder Gottes, aber wir erleben durch den Geist Gottes ein Stück weit Himmel auf Erden. Wir sind nicht nur Kinder Gottes, wir haben auch die Garantie, dass wir die Erlösung des Leibes, von der Paulus in Römer 8, Vers 23 spricht, erleben werden. Eins, wo unser Leib verwandelt werden wird in die Unvergänglichkeit, in die Herrlichkeit. Wir werden den Leib der Herrlichkeit annehmen. Aber wir erleben durch den Heiligen Geist auch jetzt schon ein Stück weit Himmel auf Erden. Das heißt, dass wir zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht leben, in der Spannung. Schon jetzt aus der Macht der Sünde befreit, schon jetzt Kinder Gottes, schon jetzt dürfen wir den Sieg Jesu über die Sünde in Anspruch nehmen, noch nicht in der ganzen Fülle. Noch leben wir in Anfechtungen, noch leben wir in Krankheiten und so weiter. Noch leiden wir, noch sind wir traurig. Und ich denke, wir sollten diese Spannung aushalten. Wir sollten diese Spannung aushalten. Die einen wollen jetzt schon immer Reichtum, Gesundheit, alles erleben. Wenn du genug Glauben hast, dann ist es alles für dich kein Problem mehr. Und die anderen denken, ja, als Christen müssen wir immer nur klagen und jammern. Nein. Wenn wir immer nur klagen und jammern, haben wir zu wenig begriffen, was wir jetzt schon haben. Wir müssen auch nicht ständig in den Niederlagen leben, sondern wir können den Sieg Jesu über die Sünde jetzt schon in Anspruch nehmen. Noch nicht in seiner Fülle. Wir werden uns nicht immer gut fühlen. Wir leiden auch in den Gefühlen, in den Kämpfen, Anfechtungen und so weiter. Aber schon jetzt haben wir den Geist Gottes, das Angeld der ewigen Erlösung. Und ich hoffe, dass uns das immer größer wird. Und das ist, was Paulus weiter betont in Versen 15 bis 23, dass wir in der Erkenntnis dessen, was Jesus Christus uns geschenkt hat, wachsen sollen. Paulus gibt sich also nicht damit zufrieden, dass die Epheser, die Christen Ephesus, in der Liebe und im Glauben leben, sondern er möchte, dass sie in der Erkenntnis wachsen. Warum? Weil er davon überzeugt ist, dass sie noch ein größeres Zeugnis der Kraft Gottes in der Welt werden können. Und das ist ein ständiges Gebet. Denk mal an Epheser 3 ab Vers 15, ab Vers 14, wo Paulus sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater, ist mein Gebet, dass ihr in der Erkenntnis und so weiter wächst. Paulus spricht hier von der Kraft Gottes, die Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Und die Auferstehung Jesu ist das Zeugnis dafür, dass Jesus tatsächlich die Sünde und die Folgen der Sünde überwunden hat. Denn der Tod ist eine Folge der Sünde. Und Paulus sagt in Epheser 2 auch, dass der Herrscher der Vollmacht der Luft, der in der Luft herrscht, der Satan und seine Dämonen, dass der einst wirksam war und immer noch wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Das ist das eigentliche Problem. Der Mensch ohne Jesus lebt immer noch unter der Herrschaft Satans. Aber Jesus hat durch seine Auferstehung und Himmelfahrt Satan und die Dämonen besiegt. Sogar gefangen einhergeführt, heißt es in Kolosser 2, Vers 15. In einem Triumphzug einhergeführt. Satan und Dämonen. Auch da müssen wir keine Angst mehr haben. Satan und die Dämonen sind besiegt seit der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. Und die Auferstehung Jesu ermöglicht es uns, die Kraft Gottes, den Sieg über Satan und Sünde zu erleben. Ermöglicht es uns, dass unser Leben verändert werden kann. Frage ist, warum sehen wir so oft so wenig davon? Und Paulus sagt uns, die genaue Erkenntnis Gottes hilft uns. Die genaue Erkenntnis Gottes. Das ist sein Anliegen, dass wir Gott besser verstehen. Was heißt Gott erkennen? Gott erkennen heißt nicht nur mehr über Gott wissen, heißt in der Bibel forschen, aber heißt gleichzeitig, Gott zu begegnen. Die Bibel will uns zu Jesus Christus führen, immer näher zu Jesus. Das ist das Ziel. Die biblische Erkenntnis hilft uns, Gott besser zu verstehen, seinen Willen besser verstehen. Das ist die Voraussetzung, dass wir in der Erkenntnis wachsen. Aber die Bibel will uns tiefer in die Gemeinschaft mit Jesus hineinführen, dass wir Gott begegnen in Jesus Christus, dass wir ihn erfahren. Das allein ermöglicht uns und schenkt uns die Kraft, dass wir wirklich ein verändertes Zeugnis Gottes in der Welt sein können. Es sollte also unser tiefstes Anliegen sein, Gottes Wort immer tiefer zu verstehen und das Verstandene durch die Kraft des Heiligen Geistes im Leben umzusetzen. Immer tiefer zu verstehen, zu erkennen, was Gott für uns getan hat und was er uns tut. Die Gemeinde wird hier als Leib Christi bezeichnet, als Eigentum Christi, herausgerufen aus der Welt, um Gottes Zeugnis für die Welt zu sein. Gottes Zeugnis für die verändernde Kraft Gottes, die riesige Kraft Gottes, die in der Auferstehung Jesu wirksam wurde. Diese Kraft ist jetzt in mir, nicht weil ich sie habe, sondern weil der auferstandene Jesus in mir lebt. Sind wir uns dessen bewusst? Das heißt gleichzeitig, dass wir diese Kraft in der völligen Abhängigkeit von Jesus Christus allein erleben werden. Wir werden also heute ermutigt, tiefer und tiefer im Wort Gottes zu graben, zu forschen. Das lesen wir auch in Epheser 4, Vers 12 bis 14. Vers 11. Der auferstandene Herr hat der Gemeinde gegeben, Lehrer und Apostel und Propheten und Evangelisten und Hirten, um die Heiligen zum Werk des Dienstes zuzurüsten, damit wir alle hingelangen zur Einheit der Erkenntnis des Glaubens, zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, damit wir nicht von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen werden, sondern dass wir reife Christen werden, auch in der Erkenntnis. Das ist das Ziel. Aufgepasst, das heißt nicht, dass wir immer ganz genau wissen sollen, was andere alles falsch machen. Das ist nicht unbedingt das, was unsere Seelenerkenntnis ist. Wir müssen uns manchmal auch mit Strömungen auseinandersetzen. Aber das ist nicht das eigentliche Ziel, dass wir wissen, was all die anderen Christen falsch machen, sondern was Christus uns bedeutet. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass manche Christen sich mehr mit dem beschäftigen, was andere falsch machen, als mit dem, was die Bibel uns bedeutet. Und wo wir noch was zu lernen haben. Denn wer kann schon sagen, ich habe es jetzt begriffen. Ich weiß jetzt ganz genau, was die Bibel sagt und ich lebe das voll aus. In der ganzen Fülle. Sondern lest mal sorgfältig den Epheserbrief durch. Und da schreibt Paulus in Vers 3 ab Vers 14, denkt, diese Verse muss ich doch noch am Schluss lesen, ab Vers 14 bis 19. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmel und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch den seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigende Liebe Gottes in Christus. Also erkennen, was wir eigentlich gar nicht erkennen können. Das heißt, wir werden immer unterwegs sein, auf diesem Weg der Erkenntnis, weil wir nie ganz begreifen werden, was Gott uns tatsächlich alles in Christus geschenkt hat. Aber wir sollten ermutigt werden, doch diesen Weg der Erkenntnis zu gehen, zu forschen, zu fragen und uns Jesus wirklich ganz anzuvertrauen. Und so möchte ich das kurz zusammenfassen. Der Segen der Erlösung, Paulus betont hier in Vers 3 bis 12, dass Gott in Christus einen Plan gemacht hat vor der Erschaffung der Menschheit und vor der Grundlegung der Welt, um die Menschheit aus der Macht der Sünde zu erlösen. Wer in Jesus Christus ist, ist ein Auserwählter. Er ist ein Gesegneter und kein Fluch kann uns mehr treffen. Kein Fluch. Weil wir in Jesus Gesegnete sind, befreit von jedem Fluch der Sünde. Nicht in uns, sondern allein in Jesus. Die Garantie, dass wir das Ziel, die ewige Herrlichkeit erreichen werden, ist der Geist Gottes in uns, den Gott uns geschenkt hat als Versiegelung der Lösung, als Angeld für den Himmel. Und wir erleben durch den Geist hier schon auf Erden ein Stück weit Himmel auf Erden. Zwischen dem schon jetzt und noch nicht, in dieser Spannung leben wir. Und wir sollen der Erkenntnis dessen, was Gott für uns getan hat und was er tun will, wachsen. Umso immer mehr die Kraft der Auferstehung Jesu jetzt schon zu erleben. Um Zeugnis der verändernden Kraft Gottes durch Jesus Christus in der Welt zu sein. Lasst uns still werden zum Gebet. Herr, welchen Reichtum hast du uns geschenkt, indem du für uns gestorben bist? Himmlischer Vater, dich verherrlichen wir heute Morgen für diesen ewigen Plan der Erlösung. Du hast uns auserwählt, vorher auserwählt, bestimmt für diese ewige Herrlichkeit. Und wir sollen ein Lob deiner Herrlichkeit sein, jetzt schon durch Jesus. Und der Heilige Geist schenkt uns diese Kraft dazu. Danke Ich bitte dich, dass du Gnade schenkst, dass wir in der Demut zu dir hin wachsen können. Herr, dass wir demütiger werden und erkennen, dass du alles bist. Ich bitte dich, dass wir ein Zeugnis sind, mitten unserer Unvollkommenheit, ein Zeugnis für dich, für deine Herrlichkeit. Herr, dass andere Menschen auch, nicht nur wir, sondern andere Menschen auch, ein Stück weit den Himmel auf Erden erleben können. Amen.